Universalcode, der Podcast. Medien neu denken. Heute im Studio Christian Jakubetz.
Hey ho, liebe Leute, willkommen im Jahr 2026, dem Jahr des Universalcode. Tja, warum sage ich das jetzt so ein bisschen pseudodramatisch, nennen wir es mal so? Ganz einfach deswegen, weil 2026 tatsächlich das Jahr ist, in dem es den Universalcode als Buch geben wird. Als Webseite haben wir es ja inzwischen schon einigermaßen gemacht. Schaut einfach mal vorbei, universal-code.de, und in Social Media gibt es uns ja auch schon ein bisschen länger, aber das eigentliche Hauptprodukt, das haben wir noch nicht geschafft, nämlich das Buch. Dass wir das dieses Jahr schaffen werden, verspreche ich jetzt nicht hier einfach so aus einer Laune heraus, sondern weil es tatsächlich einen Verlag gibt, der dieses Werk verlegen wird, und der hat uns vertraglich freundlich darauf hingewiesen, dass am 31.03. alles abgegeben sein muss, damit das Ding dann auch im zweiten Quartal tatsächlich erscheinen kann. Tja, und weil das so ist, schreiben wir jetzt alle ganz, ganz fleißig, tun und machen wie die Wahnsinnigen. Und nebenbei haben wir auch noch Zeit gefunden, einen neuen Podcast, eine neue Folge des Universalcode Podcasts zu veröffentlichen. Es geht mal wieder um Podcasts, ganz genau. Das ist ja so ein Ding, von dem viele inzwischen sagen, müsste man auch mal haben. Aber wie macht man das? Das können wir euch jetzt natürlich nicht in einem Crashkurs mal eben schnell erklären, aber was wir können, ist, mit jemand zu reden, der das ganz fantastisch kann, nämlich Professor Till Krause, einer der Autoren des Universalcode, und der ist Professor an der Hochschule in Landshut und hat da schon das zweite Jahr hintereinander in seinem Kurs das Thema Podcasten behandelt. Und wie schon im letzten Jahr, nehmen wir dieses Jahr wieder 3 Folgen, so eine Art Best-of. Nicht in dem Sinne, dass die anderen Arbeiten schlechter gewesen wären, um Gottes Willen nicht, sondern deswegen, weil sie exemplarisch für verschiedene Gattungen, für verschiedene Variationen, für bestimmte Spezifika des Podcastens stehen. Und davon abgesehen sind es 3 sehr hörenswerte Geschichten. Also, Till ist gleich bei uns zu Gast hier im Studio, erklärt euch ganz kurz, was der Grund dafür ist, dass wir diese eine Folge, dieses eine Stück ausgewählt haben, und dann könnt ihr da reinhören. Heute geht's, kleiner Spoiler, darum, wie man aus lauter Sturheit eine Sprache lernen kann. Richtig gehört. Ich wiederum hoffe, dass ihr jetzt nicht nur aus lauter Sturheit diesen Podcast hört, sondern weil er euch wirklich interessiert, Spaß macht und euch vielleicht auch so ein bisschen weiterbringt. Danke fürs Mithören. Also ein gutes, tolles neues Jahr wünsche ich euch noch, falls ihr jetzt Anfang Januar in das Ding reinhören solltet. Und wir sehen, hören und lesen uns auf allen Plattformen vom Universalcode in diesem Jahr. Ganz bestimmt. Till, jeder Journalist unseres Alters oder möglicherweise auch die Jüngeren, wenn Sie im Lokalen mal gearbeitet haben, dann kennen Sie diesen wunderbaren Begriff, eine Geschichte runterbrechen. Soll heißen, du hast ein großes, großes Thema, und also irgendwo in der Weltpolitik oder so, und brichst es dann runter auf die Bedeutung im Lokalen. Ich habe jetzt mal den Begriff aufzoomen gehört. Klingt so, als wenn das genaue Gegenteil wäre. Und damit sind wir dann schon fast bei der Folge, die wir uns heute anhören.
Ja, genau. Also es gibt ja diese 2 unterschiedlichen, sage ich mal, Techniken, wie man sich einem Thema, wie man sich einer Geschichte nähert. Entweder man erzählt sie quasi als kleines Pass pro Toto, was super wichtig ist und auch gut. Oder man versucht eben, genau wie du es gerade schon gesagt hast, aufzuzoomen. Ja, ich erinnere mich da so an einen Leitsatz meines ehemaligen Chefredakteurs Dominik Wiechmann beim SZ-Magazin, der meinte sowas in der Art wie, die kleinen Dinge sehen und ihre Größe erkennen. Ja, also manchmal eben sehen, dass es oft interessant ist, mit was Kleinem anzufangen und dann so wie im Zoom, ja, wie als säße man in einer Drohne und fliegt immer weiter nach oben und sieht dann aus der Vogelperspektive, dass das Ganze vielleicht auch für was Größeres steht. Und ich finde, das ist in dem Podcast-Segment, was wir uns jetzt gleich anhören, von Emily Hammann, ziemlich gut gelungen. Da geht es nämlich um das große, abstrakte, aber doch uns allen natürlich sehr naheliegende Thema der Sprache. Die fängt ihren Podcast damit an, mit auch einer persönlichen kleinen Anekdote, wie sie als kleines Kind ihrem Bruder über die Schulter geschaut hat, der damals YouTube-Videos angeschaut hat auf Englisch und sie überhaupt nichts verstanden hat, ja,
naheliegend, wenn man das noch nicht in der Schule vielleicht hatte oder irgendwie 8 Jahre alt ist. Und sie sagt dann den, wie ich finde, schönen Satz, ich habe Englisch aus reiner Sturheit gelernt, weil sie eben sich das nicht gefallen lassen wollte, dass ihr Bruder was versteht, was sie nicht versteht. Ja, das ist das Kleine. Und der Aufzoom ist dann so, dass sie dann dadurch erklärt, wie wichtig Sprache natürlich generell ist für unser Leben, für unsere Kultur, für unsere Kommunikation, soweit so bekannt. Und führt dann ein, wie ich finde, schönes, interessantes Interview mit einer professionellen Übersetzerin, ja, die sie dann mit solchen Fragen konfrontiert, wie übersetzt man bestimmte Themen, bestimmte Bereiche, was gibt es da für Unterschiede, ja, soweit so handwerklich. Aber was ich mag an dem Thema, und da sind wir nah an diesem Thema des Aufzoomens, es geht dann auch irgendwann um das Großthema Sprache allgemein. Ja, also welche Weltsicht, welche Weltbilder transportiert eigentlich eine Sprache? Ja, die Frau, mit der sie spricht, Shusha Cepali-Steinicke, ist Übersetzerin für Deutsch und Ungarisch. Ungarisch ja sowieso eine sehr spezielle Sprache, ja, die ja ganz anders funktioniert als die meisten Sprachen eigentlich in Europa. Auch ein interessanter Seitenaspekt, der da zur Sprache kommt. Und eben, ja, welches Weltbild transportieren Sprachen? Wie funktioniert das alles, wenn man in 2 Sprachen zu Hause ist? Und natürlich dann auch, um dann nochmal das ganz große Bild auch zu sehen, welche Rolle spielt da vielleicht auch künftig KI, künstliche Intelligenz? Das heißt ja immer wieder, dass professionelle Übersetzerinnen und Übersetzer bald wirklich oder auch teils jetzt ja schon um ihre Jobs fürchten müssen. Und das beleuchtet das so ein bisschen auch aus so einer, ja, leicht schon philosophischen Perspektive, sich die Frage zu stellen, wofür braucht es uns Menschen eigentlich, wenn unser so in uns liegendes Gut, die Sprache, vielleicht irgendwann auch komplett von den Maschinen übernommen wird?
Dann würde ich sagen, genau das hören wir uns jetzt mal an.
Habt ihr schon mal ein Video angeschaut in einer Sprache, die ihr nicht versteht? Bestimmt. Aber habt ihr es fertig geschaut? Habt ihr über die Witze gelacht? Oder eher darüber, wie alle anderen lachen, weil, naja, ihr versteht ja nichts? Ich hab's gemacht. Für über ein Jahr. Hi, ich bin Emily und ich habe Englisch aus reiner Sturheit gelernt. Okay, bevor mich jetzt hier irgendjemand als hobbylos bezeichnet, ich war 12 und ich hatte einen großen Bruder. Also als er mir eines Tages die wundervolle Welt der Videoplattform YouTube gezeigt hat, habe ich gemacht, was jedes Geschwisterkind mit einem großen Bruder mit Handy gemacht hat. Ich habe ihm über die Schulter geschaut. Nur leider waren die Videos halt Englisch. Blöd. Aber trotzdem irgendwie unterhaltsam.
How's it going, bros? My name is Bernard.
Welcome back. My name is Axel Payne.
Hello, everybody. My name is Markiplier, and welcome to what may be the true ending of Five Nights at Freddy's 2.
So hat sich das damals ungefähr angehört. Das waren PewDiePie, Jacksepticeye und Markiplier, die ersten 3 YouTuber, deren Videos ich auf Englisch geschaut habe. Wer diese Leute nicht kennt, für den ist es jetzt vielleicht etwas verwirrend. War es für mich zu der Zeit auch. Aber ihre Videos sind ein fester Bestandteil meiner Kindheit und Jugend geworden. Und nach ein paar Monaten hat's einfach geklickt. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich verstehe die. Und seitdem ist Englisch zu einem Art Gefährten herangewachsen, der gedanklich parallel läuft zu allem, was ich tue. Ich habe irgendwann angefangen, Wörter aus der falschen Sprache in meine Sätze einzubauen. Manche meiner Sätze haben nicht mal wirklich einen deutschen Satzbau. Mein erstes Brainstorming für dieses Skript war Englisch. Das Intro ist fast wörtlich übersetzt. Geht jetzt bitte nicht an den Start zurück und hört es euch nochmal an. Rentiert sich nicht. Ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige, die durch das Internet so eine Veränderung in ihrem Wortschatz verpasst bekommen hat. In gewisser Weise schwebt heute alles in einer leichten Zweisprachigkeit. Produktnamen, Umgangssprache, Buzzwords. Das Wort Buzzword. Ich finde das persönlich sehr cool. Aber wie gehen Leute damit um, die das nicht verstehen? So wie ich, als ich 12 war. Ich hätte natürlich auch einfach die Untertitel einschalten können. Cut me some slack. Ich hatte keine Ahnung, wie YouTube funktioniert. Und außerdem sind wir mal ehrlich, die automatischen Untertitel sind es nicht der Wahnsinn. Weil Übersetzen schwierig ist. Das wird mir auch immer wieder neu bewusst. Ich habe schon relativ früh angefangen, in meiner Freizeit kleine Geschichten zu schreiben. Und als ich dann mein sozusagenes YouTube-Jahr durchgestanden hatte, sind diese Geschichten irgendwann auch Englisch geworden. Nur leider weigert sich eine deutsche Idee oft, sich in einer anderen Sprache ausdrücken zu lassen. Und umgekehrt natürlich auch. Und manchmal ist das Hirn gerade einfach sehr englisch, wenn man Deutsch schreiben will. Und vice versa. Sprachen sind flexibel, aber manchmal auch echt widerspenstig. Ich habe dazu mal jemand Professionellen gefragt. Zsuzsa ist damals zu ihrer großen Liebe nach Deutschland gezogen, hat aber ihr Heimatland Ungarn nie aus den Augen und aus den Adern verloren. Stattdessen hat sie es unter anderem zu ihrem Job gemacht. Sie ist Übersetzerin und Dolmetscherin aus dem Ungarischen ins Deutsche und schreibt Geschichten in beiden Sprachen. Außerdem ist sie eine Freundin meiner Mutter. Heute lebt sie in Landshut, nicht weit von mir entfernt. Ich besuche sie mit dem Fahrrad. Juja lebt in einer kleinen, ruhigen Einmündung, etwas entfernt von der Hauptstraße. Ich stelle mein Fahrrad neben die anderen beiden, die bereits an der Hauswand lehnen, unter dem Küchenfenster. Eine warme Brise weht, als ich um die Ecke zur Haustür biege. Die Blumen im Beet daneben wiegen sich sanft. Im Garten nebenan spielen die Nachbarskinder.
Küsst die Hand. Seid ihr geküsst, lange nicht mehr gesehen.
Die Tür wird mir von Manfred geöffnet, Jujas Ehemann. Sie selbst kommt mir aus dem Flur entgegen. Wir umarmen uns zur Begrüßung. Und dann machen wir es uns am Wohnzimmertisch gemütlich.
Hallo. Also ich übersetze hauptsächlich Gerichtstexte, Fachtexte, Gerichtsurteile, Strafbefehle, Urkunden wie Geburts- und Heiratsurkunde, Totenschein und Zeugnisse, also für Schule, Universität und so weiter.
Und du dolmetschst auch?
Genau, ich dolmetsche oft beim Gericht, aber auch beim Standesamt. Also ich darf mal auch auf Ungarisch fragen, wollen Sie oder wollen Sie nicht heiraten?
Nein, das ist cool.
Ja, das ist echt lustig. Genau, beim Arzt und bei verschiedenen Ämtern.
Und hast du da irgendwie eine Präferenz, was du lieber machst?
Also ich mag das eigentlich alles. Also beim Gericht ist natürlich eine größere Herausforderung immer. Vor allem, weil man am Anfang nicht immer weiß, worum es geht. Also da muss man sich dann erstmal gut erkundigen. Oder beim Standesamt ist natürlich schön, wenn die Leute so glücklich sind und man dazu beitragen kann.
Hast du da irgendeine bestimmte Situation, die für dich so irgendwie sehr spannend oder sehr kompliziert war, die für dich so raussticht in Erinnerung?
Ich hatte schon einmal beim Gericht einen sehr aufgebrachten Angeklagten. Und da hatte schon seine Rechtsanwältin Angst vor ihm. Und weil er da rumgeschrien hat und natürlich auf Ungarisch. Und dann musste ich ihn dann beruhigen und irgendwie so dazwischen gehen. Und das war ein bisschen unangenehm.
Boah, ja, genau. Das kann ich mir vorstellen, ja. Das schon. Ja. Respekt. Was wäre denn beim Übersetzen so dein typischer Prozess? Wie gehst du da so ran, wenn du ein Dokument vor dir hast?
Ich schaue natürlich das Original an, lese ich durch, überlege ich mir vom Format her, wie das aussehen soll. Und ja, benutze ich mein Wörterbuch, recherchiere. Genau, und das, wenn es fertig ist, wird meistens beglaubigt verlangt. Also ich drucke es aus und die Übersetzung wird dann beglaubigt und mit Stempel versehen.
Juja erwähnt hier ihr Wörterbuch. Als Laie interessiert mich natürlich auch, inwiefern man bei ihrem Job einen Online-Äquivalenten hernehmen kann, also zum Beispiel Google-Übersetzer.
Das mache ich nicht so oft. Ich habe ein paar Webseiten, wo ich nach bestimmten Ausdrücken schaue, vor allem wenn das irgendwie EU-konform sein soll. Da hat die Europäische Union eine Webseite, wo man dann viele Übersetzungen nachschauen kann oder Wörter. Das ist sehr hilfreich. Ich lasse das selten einfach irgendwie online übersetzen. Einerseits mit Ungarischem klappt das nicht immer. Andererseits, meistens sind meine Texte Privattexte oder mit empfindlichen Daten. Und das sollte nicht im Internet irgendwie rumkursieren.
Ja, macht Sinn. Ja, dazu ein bisschen eine schwierige Frage. Glaubst du, dass mit der zunehmenden Nutzung von KI momentan Übersetzen noch irgendwie auf Dauer eine Zukunft hat?
Das ist natürlich auch Thema bei den Übersetzern. Ja, das ist eine Gefahr. Also einige Kolleginnen von mir haben sogar aufgehört, hauptsächlich Englisch, weil da ist diese Entwicklung sehr schnell. Ja, also schlussendlich glaube ich, KI wird ganz sensible Texte nicht oder vielleicht erst später gut übersetzen können, wie Verträge, wo halt um sehr viel Geld geht. Da sollten die Leute immer drüber schauen.
Auch über Jujas eigene Geschichten möchte ich hören. Schreiben ist schließlich ein Hobby, das wir gemeinsam haben.
Ich schreibe hauptsächlich Kurzgeschichten, also ganz verschiedenen Formen und da bin ich sehr unternehmungslustig und da probiere ich verschiedene Perspektiven aus und Varianten, Erzählmöglichkeiten aus.
Und in welcher Sprache schreibst du?
Ich schreibe immer Ungarisch.
Ja. Aber zum Beispiel die Geschichte, die du meiner Mom gegeben hast, die war jetzt auf Deutsch. Also übersetzt du dann danach?
Ja, genau. Dann übersetze ich für meine deutsche Freunde, wenn sie auch was davon haben. Genau.
Und wenn du sagst, dass du auf Ungarisch schreibst, wechselst du manchmal so ein bisschen zwischen den Sprachen hin und her, vom Denken her, wenn du schreibst? Oder bist du da nur auf Ungarisch und versuchst dann danach erst zu übersetzen?
Wenn ich schreibe, denke ich nur Ungarisch. Das geht nicht anders. Dann ist es ein Durcheinander. Und wenn ich fertig bin und irgendwann mal das übersetzen möchte, dann, das ist wie ein normaler Übersetzungsprozess, ist halt eben hilfreich, dass ich genau weiß, was ich damit sagen wollte und dann kann ich es vielleicht besser ins Deutsche umsetzen. Andererseits, was Literaturübersetzer machen, man braucht ein bisschen Abstand dazu und das habe ich natürlich nicht. Also das ist vielleicht ein Vorteil, vielleicht eben nicht.
Und glaubst du, dass du zwei Sprachen sprichst, glaubst du, dass es sich irgendwie kreativer macht oder beeinflusst mit deinem Schreiben, oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube, jede Sprache hat ein bestimmtes Weltbild und da unterscheiden sich Deutsch und Ungarisch. Und vielleicht ist es schon eine Hilfe, diese deutsche Sichtweise auch zu haben. Andererseits, man muss auch sehr aufpassen, dass da keine Ausdrücke vom Deutschen ins Ungarische reinrutschen oder so, dass man nicht wortwörtlich übersetzt, was in einem in dem Kopf herumspuckt. Ja. Daher ist es ein Vorteil, aber es ist auch ein Nachteil.
Ja, das glaube ich. Ja, vielen Dank, Sie auf jeden Fall. Sehr gerne.